Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Nun, liebe Festgemeinde, Sonntagsgemeinde, haben Sie Dreckecken? Haben Sie Dreckecken? Also ich meine jetzt nicht die Beschaffenheit des Fußbodens hinter der Couch oder den letzten Raum da unten im Keller, wo die handtellergroße Spinne wohnt und Sie sich jedes Mal gruseln, wenn Sie da hinein müssen. Nein, ich meine da jetzt nicht dieses materielle, ganz körperliche, sondern etwas, was nicht vielleicht nicht greifbar, nicht materiell greifbar ist, sondern seelisch. Gibt es bei Ihnen seelische Dreckecken? In Ihren Gedanken, in Ihren Gefühlen, vielleicht finstere Räume im Herzen, so manche Mördergrube, von der ja auch das Sprichwort spricht. Das Dunkle, die blinden Flecken in den eigenen Beziehungen, in den Einstellungen und in den Lebensweisen, die Sie so haben. Das ist dann schon recht unangenehm, wenn man auf sowas angesprochen wird, wenn da auf einmal jemand so Licht anmacht und man in diesen Gruselraum hineinguckt. Wie sieht's denn hier aus? Das ist mir die ganzen Jahre gar nicht aufgefallen, dass ich da schon lange in Groll gegen irgendjemanden gehegt habe. Wie sieht's denn hier aus? Ja, hat schon lange keiner mehr Ordnung gemacht. Und wie das dann so ist, wenn schon lange keiner mehr Ordnung gemacht hat, dann bleibt das auch bei diesem lange. Und dann macht man die Tür wieder zu, weil so manche Unordnung zu viel ist. Das machen wir später mal. Und so mancher Dreck schon so verkrustet ist, dass man beschwichtigt, aber auch entmutigt die Tür wieder zumacht und sagt, naja, darum kümmern wir uns später. Wenn wir mal viel, viel Zeit haben, viel Zeit, dann kümmern wir uns um solche Dreckecken. Jetzt nicht. Prokrastination nennt sich das. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort kennen, vielleicht den Zustand schon. Prokrastination, wenn man immer wieder und immer wieder etwas vor sich herschiebt. Und das gibt es eben auch in der eigenen Seele. Finstere Dreckecken aufzuarbeiten, mal auszumisten, ja zu erhellen, dem Licht mal zuzuführen, das gehört auch oft dazu, zu den Dingen, die wir vor uns herschieben. Von diesem Gegensatz von Licht und Finsternis haben wir heute schon gehört, auch in der Lesung, auch im Wochenspruch. Von diesem Gegensatz von Licht und Finsternis werden wir auch im Predigtext hören. Von dem Aufdecken, von dem Enthüllen von solchen Dreckecken, von dem Erhellen meiner und deiner finsteren Stellen, dem Eingehen aber auch meiner und deiner finsteren Stellen ins Licht. Davon spricht der heutige Predigtext. Ich lese uns diesen Text für den 8. Sonntag nach Trinitatis aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 8 bis 14. Der Apostel schreibt: Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es auch: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Soweit das Wort der Schrift. Herr unser Gott, wir bitten dich, schenk uns Licht ins Herz, dass dein Wort aufgeht, dass es hell wird in uns, dass wir froh darüber werden und dass es uns Kraft für unser Leben gibt und wir fruchtbare Werke des Lichtes tun können. Amen. Ganz pathetisch ändert unser Predigtwort: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das, muss man sagen, hat der Apostel sich nicht selber ausgedacht. In der neutestamentlichen Wissenschaft sagt man, dass das ein alter, noch älterer Tauftext und eine alte Taufformel ist, die der Apostel hier einfach mit in seinen Brief hineingenommen hatte. So wurden in der alten Kirche, schon in den ersten Generationen, frisch getaufte Erwachsene gerufen: Wach auf, jetzt mach was als Kind des Lichtes. Wach auf und geh und werde mit Christus Licht und finde Leben. Schauen wir uns auch mal die Worte vor dieser alten Taufformel an, die der Apostel hier schreibt, denn da sind sie wieder. Die Dreckecken, von denen ich am Anfang schon gesprochen habe. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Ich erinnere mich an, als ich diesen Text geschrieben habe, erinnerte ich mich an unseren Urlaub in den Niederlanden vor einigen Jahren. Damals beeindruckten uns die großen Fenster der holländischen Häuser damals. Ich erinnere mich daran, wie schwer das uns fiel, nicht stehen zu bleiben und reinzugucken, reinzuglotzen in diese Häuser, wie es denn da drin aussieht, wie die sich da eingerichtet haben, was sie da gerade machen am Essenstisch, wer da überhaupt so drinnen wohnt und wie die da aussehen, wie die sich anziehen, wenn die mal sich ganz unbeobachtet fühlen und so weiter. Es war schon eine Herausforderung, dann dort weiterzufahren. Groß waren diese Fenster und sind sie bis heute ohne Gardinen. Und wenn es dunkel wird, dann stellen die Niederländer überall kleine Lampen, das machen manche in Deutschland auch, wir haben uns das auch angewöhnt, extra aufs Fensterbrett und machen die an, damit auch wirklich jeder auch in der Dunkelheit reinschauen kann. Das ist richtig so gewollt, zumindest vom Ursprung her. Es gehört zu der besonderen evangelischen Tradition der Niederlande, dass die Häuser so gebaut wurden. Jeder kann und soll ruhig reinschauen. Wir haben nichts zu verbergen. Guckt ruhig rein, bei uns werden keine Werke der Finsternis praktiziert. Wir sind draußen nicht anders als drin. Wenn die Tür zu ist, sind wir immer noch dieselben. Wir leben rechtschaffend, wahrhaftig. Das gehört doch zum guten, ja zum selbstverständlichen Ton. Alles soll aufgedeckt sein. Alles soll enthüllt sein. So berief man sich, als man die Häuser baute, auf unseren Predigttext. Die unfruchtbaren Werke der Finsternis sollten erkennbar sein, sodass man sie gleich auch korrigieren kann. Wenn jemand von außen reinguckt und etwas bemerkt hat, was da nicht recht läuft, dann hätte er auch an die Tür klopfen können, sagen können, Moment, denkt mal drüber nach, was ihr gerade macht. Sofort aufdecken. Das hat was von Kirchenzucht damals gehabt. Und es war auch die Aufgabe der übrigens der Gemeindekirchenräte, durch die Siedlung zu gehen und in die Fenster reinzugucken. Stellen Sie sich das bitte heute mal in Nieski vor. Der Gemeindekirchenrat läuft von Haus zu Haus, glotzt da neugierig und auch streng prüfend natürlich durch die Fenster und lässt sich auch nicht abwimmeln. Denen ist das auch nicht unangenehm, sondern die gucken da rein und gucken, was sie da so machen. Ob sie ihren Abend wieder verplempern, am Handy daddeln oder irgendwie auf den Fernseher glotzen und Belanglosigkeiten schauen oder ob sie miteinander Zeit verbringen. Hausandacht feiern, Lieder singen, sinnvolle, gute Lektüre lesen, ein Bibelwort zum Austausch bringen oder vielleicht auch beten. Nun, der GKR geht heute nicht mehr herum und glotzt in die Häuser. Das war hier auch nie üblich. Man erkennt das an der Größe der Fenster. Und überhaupt die Zeit, als die Kirche noch Sittenwächterin war und als solche wahrgenommen wurde, die ist vorbei. Aufdecken, enthüllen, das tun heute andere. Das tun heute meist die Medien, das macht der sogenannte investigative Journalismus. Er deckt auf, was nicht gut ist, was das Licht der Öffentlichkeit gerne scheut. Er spürt Gesetzeslücken auf und Misswirtschaften. Und solche Enthüllungen können wehtun und sind tatsächlich gefürchtet. Jeder, der im Rampenlicht steht, weiß, dass da genau hingeschaut wird und dass man hochfallen kann. Bei einem Vergehen, bei einem unfruchtbaren Werk der Finsternis. Ja, so ein Journalismus hat schon Präsidenten zu Fall gebracht und Minister und Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche und Künstler und Sportler. Unfruchtbare Werke, aufgedeckt und enthüllt. Was aber unfruchtbare Werke der heutigen Zeit sind, das definiert weniger Bibel. Weniger Kirche, das definieren heute mehr die Medien und zunehmend auch der Austausch in den sozialen Medien. Aber, und das ist interessant, wenn man sich den Epheserbrief einmal anschaut und auch anschaut, was heute skandalös dargestellt wird, wo Menschen sich empören, auch in aller Öffentlichkeit, dann sind das meistens zwei Themenfelder. Zwei Themenfelder, die so alt sind wie die Menschheit selber. woran Menschen zu Fall kommen, wo Menschen Belanglosigkeiten, ja unfruchtbare Werke tun, wo sie irren. Und das sind die zwei großen Themen des Geldes und der Sexualität und alles, was damit zusammenhängt. Das sind die beiden großen Themen, von denen die Bibel schon schreibt und die heute auch in unterschiedlichsten Facetten eine Rolle spielen. Ehebruch, davon schreibt die Bibel, Treulosigkeit, Unzucht, Vergewaltigung nennt auch der Epheserbrief, aber auch die Sexualität als Machtinstrument, auch das erleben wir. Und das andere große Thema ist das Geld. Das Thema wird in der Bibel noch ausführlicher beschrieben, noch ausführlicher bedacht als die sexuellen Irrungen. Ja, finstere Werke im Zusammenhang mit Geld werden im Neuen Testament noch sogar als größere Verführung des Menschen angesehen. Die Habsucht und Gier, das Horten von Reichtümern, der Geiz, der damit zusammenhängt, die Bestechlichkeit, die Korruption. All das sind Werke des Mammons. Und dieser Mammon, der hat eine fatale Anziehungskraft auf uns Menschen. Seltsam ist nur, dass in der Geschichte der Kirche die sexuellen Verirrungen viel schärfer und viel strenger kritisiert wurden als die Verfehlungen bezüglich des Umgangs mit Geld. Was das über die Beziehung der Kirche zur Sexualität aussagt und was das über das Verhältnis der Kirche zum Geld aussagt, das müssen wir in einer anderen Predigt bedenken. Deckt sie auf, die Werke der Finsternis. Deckt sie auf, so fordert uns der Predigtext dazu auf. Enthüllt sie, prüft, ob das, was ihr da tut, ob was ihr da tut, nicht nur die da, sondern auch wir selber, jeder Einzelne für uns, jeder für sich genommen, prüft, ob das, was du da tust in dieser Welt, dem Willen Gottes entspricht in deinem Alltag, in den Beziehungen, die du führst. Auch in deinem Umgang mit Sexualität, mit deinen Finanzen. Prüfe, ob das, was du da tust, in deinen Lebensvollzügen, deiner Familie, deiner Gemeinde und dieser Gesellschaft mit dem Willen Gottes kompatibel ist, so würde ich es einmal modern sagen. Kompatibel ist, rechtschaffend ist, so würde Luther sagen. Und alles zusammengefasst bringt der Apostel Paulus auf den Punkt mit dem Satz, der zugleich auch der Wochenspruch für die neue Woche ist, wandelt als Kinder des Lichts. Das finde ich so schön, dass da wandelt steht. Nicht hetzt, rennt durch, ihr müsst da einen Dauerlauf gewinnen. Ihr müsst da einen letzten Sprint noch gewinnen, ihr müsst der Erste sein. Nein, ihr sollt wandeln. Ist das nicht ein schönes Urlaubswort? Da denke ich immer so an einen Kurgarten. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Als ich vergangenen Dienstag in der Kurzzeitpflege hier auf der Bahnhofstraße war und dort mal seit einem Monat wieder Gottesdienst feiern konnte, da kam ich mit ganz diskussionsfreudigen, mit ganz redebegeisterten Senioren zusammen. Das hatte ich bisher selten da erlebt. Und es ergab sich ein ganz angeregtes Gespräch in der Kurzzeitpflege. Es ging eben um diese drei Früchte des Lichtes. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Wir unterhielten uns über die Frucht der Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Es hat etwas mit wahrhaftigem Leben zu tun. Mit Glaubwürdigkeit, nicht mit in sich verworrenen, verkorksten Widersprüchen. Und das ist gar nicht so einfach, die eigenen Widersprüche in sich zu erkennen. Ich stehe zu dem, was ich da sage und erkenne aber auch das gehört zur Wahrheit, wenn ich geirrt habe, wenn ich auf falschem Wege bin. Ja, was Wahrheit ist, darüber bestand bei der diskussionsfreudigen Seniorengruppe große Einigkeit. Und dass es tatsächlich auch schwer ist, wahrhaft zu leben, auch darüber waren wir uns einig. Und dass es dann auch noch schmerzhaft ist, wenn ich selbst der Lüge oder zumindest der Unwahrheit überführt werde oder sie mir zumindest unterstellt wird, auch darin waren wir uns einig. Du bist ein Lügner. Das hört niemand gern. Du schwindelst doch. Ist so die infantile, die kindliche Aussage. Du schwindelst doch. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Wer will das schon gerne hören? Dann lieber gar nichts sagen. dann lieber den Mund halten, lieber nicht den Mund verbrennen, denn es könnte ja sein, dass es die Unwahrheit ist, die ich sage, auch wenn ich es gar nicht gewollt habe. Die zweite Frucht des Lichtes ist die Gerechtigkeit. Auch darüber gab es mächtige Diskussionen. Ist es nun gerecht? Was sagen Sie, wenn alle dasselbe bekommen? Oder ist es nicht eher gerecht, wenn jeder nur das bekommt, was er gerade braucht? In der Philosophie und Theologie ist man da sich nicht einig. Die relative Gerechtigkeit und die absolute Gerechtigkeit, ein anderes Thema. Ja, im Bereich der Gerechtigkeit lassen sich viele dunkle und finstere Seiten offenlegen und enthüllen, so manche Laster an den Tag bringen, was dazu führen kann, dass Menschen daran richtig zerbrechen können. Der Apostel nennt aber auch noch eine dritte Frucht des Lichtes. Und diese Frucht ist die erste, die er nennt. Ich nehme sie jetzt zuletzt mal dran. Die erste, die er nennt. Es ist die Güte. Und tatsächlich gab es da unter den diskussionsfreudigen Senioren niemanden. Niemanden, der mir sagen konnte, was Güte ist. Was ist denn Güte? Was Wahrheit ist, darüber ließ sich viel reden. Was Gerechtigkeit ist, ließ sich kräftig diskutieren. Was ist denn aber Güte? Bitte. Wir sind eine Beteiligungskirche. Rufen Sie rein. Was ist Güte? Zuwendung, Großherzigkeit, Barmherzigkeit, geschenkte Liebe, Milde. Ich merke, das sind alles Begriffe, die genau zur Güte führen. Mir wurde da Güte mit das Gutsein und das Liebsein präsentiert. Da sagte eine ältere Frau, ja, das ist so ein altes kirchliches Wort, was man heute nicht mehr nutzt. Ich war davon etwas angenervt und habe dann gesagt, ja, es kann schon sein, sehr pädagogisch wertlos, ich weiß. Aber weil tatsächlich niemand da irgendwie auf das Wort Güte kam. Mich hat das erschüttert. Ich habe mal eine Definition rausgesucht. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende, nachsichtige Einstellung gegenüber dem Mitmenschen. Elemente von Güte sind das Gutes tun, ja, das auch, Gnade üben, Wohlwollen gegenüber dem Nächsten, ich suche das Wohl des Nächsten und Barmherzigkeit gegenüber dem Schuldner. Das ist Güte. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber dem Mitmenschen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen gegenüber dem Nächsten und Barmherzigkeit gegenüber dem Schuldner. Ganz bewusst stellt der Apostel die Güte als erste Frucht des Lichtes dar. Nicht die Gerechtigkeit und auch nicht die Wahrheit. Ganz bewusst lauter Güte. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte soll nicht in Belanglosigkeit gehen. Davor schützt die Gerechtigkeit. Sie soll auch nicht in Fake News münden. Dafür sorgt die Wahrheit. Nein, aber sie steht zuallererst da als die Frucht des Lichtes. Ein kluger Mensch unserer Tage sagte einmal, dass es zum Wesen der Kirche gehöre, in einer Kultur der Fehlerfreundlichkeit zu leben. Das ist Güte. Ich sehe und ich erkenne, dass mein Gegenüber, aber auch ich selber, Unrecht gehandelt hat. Ich sehe das in meiner eigenen Familie. Ich sehe das vielleicht an meinem Ehepartner. Und trotzdem habe ich eine gewisse Fehlertoleranz ihm oder ihr gegenüber. Ich gestehe ihm und ihr zu, dass Fehler unterlaufen können. Das ist ungerecht, dass er ungerecht urteilt oder handelt und dass er sich irrt, dass sie die Unwahrheit sagt. Güte verhindert, dass aus Gerechtigkeit Dogmatismus wird. Güte verhindert, dass aus Wahrheit Rechthaberei wird. Güte ist der Kitt, der unsere Beziehungen zusammenhält. Güte ist dasjenige, was die Frucht des Lichtes, die mich davor bewahrt, selbst überheblich zu werden. Aber auch mein Gegenüber davor bewahrt, dass er mir gegenüber überheblich wird. Das Enthüllen von dunklen Ecken, das Enthüllen von finsteren Stellen in einem Leben ohne Güte ist dann vielleicht gar keine Frucht des Lichtes, sondern wiederum auch nur ein Werk der Finsternis. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und nehmen wir jetzt noch die Worte des Evangeliums dazu, was wir gerade gehört haben, dann heißt es, dass ich selbst mein Licht auf einen Leuchter stellen soll. Also dass mein Überführen von dunklen Ecken nicht darin besteht, dass ich auf die Funzel anderer Leute hinweise und sage, was hast denn du für ein Licht da? Da glimmt ja überhaupt nichts mehr. Das ist ja nur noch Finsternis bei dir. Sondern dass ich selber mich dagegen wehre, dunkle Wege einfach mitzugehen. Bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft eben nicht mitzumachen. Bestimmte Streitigkeiten in der Familie nicht noch weiter anzufachen. Ungerechtigkeiten beim Namen zu nennen und mich anders gegenüber anderen Menschen zu verhalten. Auch wenn alle diesen Menschen meiden, ich nicht. Ich beklage mich nicht darüber, dass die anderen so viel Fehler machen, sondern ich versuche, mein Licht leuchten zu lassen, wie es Jesus in der Bergpredigt sagt. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern stell ihn auf den Scheffel, auf den Leuchter, damit er leuchten kann. Das ist das Überführen von Finsternis. Das ist das Erhellen dieser Dreckecken. Christus, so sagt der Epheserbrief, ist das Licht der Welt. Und Christus ist das Haupt der Gemeinde. Der Epheserbrief, aus dem unser Predigttext stammt, ist ein sogenannter Lehrbrief. Er stellt uns ganz deutlich vor, wie das Leben als Christ in Gemeinschaft, in Beziehungen, in Gemeinde, auch in Ehe auszusehen hat. Das sagt der Epheserbrief. Immer ist es das Licht Christi, was zuallererst dasteht. Davon und darum soll es gehen in meinen Beziehungen, in meinen Vollzügen. Darum soll es gehen in der Gemeinde. Darum soll es gehen auch in meinem gesellschaftlichen, politischen Engagement, Christus an erste Stelle zu setzen. Es ist eben nicht wahrhaftig, wenn ich hier so und da wieder anders bin. Wenn ich hier Christus außen vor lasse und da natürlich nicht, dann da ist Gemeinde, da ist Kirche, da gehört er hin. Aber außerhalb in meinem Berufsleben, in meinen Beziehungen, vielleicht auch in meinem Umgang mit Geld, in meinem gesellschaftlichen Engagement, da hat er nichts zu tun. Das ist durcheinander geworfen, griechisch diabolisch. Christus steht an erster Stelle, denn er ist das Licht der Welt. Und das Schöne ist, und da will ich zum Schluss kommen, dass dieses Licht kein Licht ist, was schmerzt. Der Apostel schreibt hier, alles, was offenbar wird, das ist Licht. Das heißt, wenn du deine Dreckecken diesem Christus anbefehlst, nimmt er es weg aus der Macht der Finsternis. Und es wird zu seinem Einflussbereich. Es wird ein neuer Lebensraum, diese Dreckhöhle für dich, weil sie jetzt mit Licht erfüllt ist. Ja, es lohnt sich, die eigenen Dreckecken, die eigenen Probleme, die eigenen Wunden, die eigenen Unzulänglichkeiten, Hass, Ängste, die Sehnsüchte, die ich habe, diesem Christus anheimzustellen, ohne dabei Angst zu haben, dass ich dafür verurteilt werde, wie es hier wieder aussieht, sondern darauf zu hoffen, dass es Licht wird, der Macht der Finsternis entzogen wird und dass das, was in mir schmerzt, in mir so brodelt, mich so auszehrt, dass das Heilung erfährt. Wandelt als Kinder des Lichts. Und so will ich zuletzt die Worte der alten Taufformel auch dir und mir heute Morgen zusprechen. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.